Also, wenn wir uns so einen richtig klassischen Film ansehen oder ein Buch lesen, dann gehen wir ja alle mit so einer tief verankerten Erwartungshaltung an diese narrative Struktur heran, ne?
Ja, absolut. Man wartet quasi förmlich darauf, dass etwas passiert.
Genau. Ich meine, du sitzt im Kino, die Kameraführung ändert sich plötzlich, die Musik wird so ein bisschen dissonant und dann tritt aus dem Hintergrund so eine in Schatten gehüllte Figur auf.
Richtig. Und da macht es sofort Klick.
Ja, genau. Unser Gehirn schaltet einfach sofort auf Autopilot und wir denken uns, ah, okay, die Antagonistenrolle ist besetzt, der Bösewicht ist da. Und die Linien zwischen Gut und Böse, die sind ab diesem Moment einfach messerscharf gezogen. Wir wissen sofort, wem wir die moralische Schuld für das kommende Unheil geben müssen.
Weißt du, wir sehnen uns ja auch nach dieser Klarheit.
Ja, voll.
Eine Welt, in der das Böse personifiziert ist und ganz klar identifizierbar herumläuft, die lässt sich emotional viel, viel leichter verarbeiten.
Das stimmt allerdings.
Es bietet uns so eine Art, ja, psychologisches Sicherheitsnetz, sage ich mal. Besonders, wenn wir uns mit dem Konzept von ungerechtem Leid auseinandersetzen. Wenn etwas Furchtbares passiert, dann wollen wir einfach mit dem Finger auf eine spezifische, böswillige Entität zeigen können.
Ihr braucht einen Sündenbock.
Exakt.
Und das bringt uns eigentlich direkt in das Zentrum unserer heutigen Analyse. Schön, dass du wieder zuhörst bei unserer gemeinsamen Untersuchung. Wir stützen uns heute auf die theologische Forschung von Dr. John Walton.
Ein wirklich faszinierendes Material.
Oh ja. Er hat sich extrem intensiv mit dem Buch Hiob auseinandergesetzt und genauer gesagt mit dieser eröffnenden Szene im Himmel.
Kapitel 1.
Genau. Wir alle haben ja dieses kulturelle Vorverständnis von der Geschichte, ne? Du hast Hiob, diesen völlig unschuldigen Leidenden.
Ja.
Und der gerät zwischen die Fronten von so einem kosmischen Krieg, bei dem der Teufel ihm dann einfach alles nimmt.
Das ist die klassische Lesart, ja.
Aber Waltons Forschung dekonstruiert genau diese fundamentale Annahme. Er stellt nämlich die These auf, dass dieser ultimative Bösewicht, diese schattenhafte Figur, von der wir eben sprachen, dass die im Originaltext überhaupt nicht existiert.
Was für viele erstmal ein ziemlicher Schock sein dürfte.
Total. Also lass uns das mal aufdröseln. Wir springen direkt in diesen himmlischen Thronsaal, in dem die Geschichte ja ihren Lauf nimmt.
Gute Idee.
Weil bevor wir überhaupt verstehen können, wer dieser vermeintliche Antagonist sein soll, müssen wir erstmal die Mechanik von diesem antiken Setting begreifen. Wo genau sind wir da? Was passiert in dieser ersten Szene?
Also der Text versetzt uns aus der irdischen Perspektive direkt in den himmlischen Hof. Wir befinden uns quasi an einem Audienztag. Jahwe hält Audienz und um ihn herum ist sein sogenannter göttlicher Rat versammelt.
Okay, göttlicher Rat.
Genau. Der hebräische Text spricht hier von den Söhnen Gottes. Und das bezeichnet in der Bildsprache des antiken Nahen Ostens schlicht und einfach die Mitglieder dieses Rates. Diese himmlischen Wesen, die treten dann nacheinander vor, um Bericht zu erstatten, und für den modernen Leser wirkt das oft total befremdlich.
Warum genau?
Weil es, naja, es scheint unser Bild der göttlichen Allwissenheit so ein bisschen herauszufordern, ne? Also, dass Gott sich überhaupt Berichte anhören muss.
Ah, ich verstehe. Weißt du, das klingt für mich im ersten Moment wie so eine himmlische Vorstandssitzung eines großen Konzerns.
Oh, das ist ein guter Vergleich.
Ja, oder? Wo die Abteilungsleiter dem CEO ein Status-Update geben müssen. Und das impliziert für unser modernes Verständnis fast zwangsläufig, dass der CEO ohne diese Berichte gar nicht wüsste, was in den Zweigstellen vor sich geht.
Richtig. Aber in der antiken Literaturstruktur ist das eben keine Beschreibung von Schwäche oder von mangelndem Wissen.
Okay.
Es ist ein fest etabliertes Modell für Delegation. Eine Gottheit im antiken Nahen Osten, die einen Rat einberuft, die tut das aus ihrem Vorrecht heraus, nicht aus einer Notwendigkeit.
Er muss es also nicht tun. Er will es so.
Genau. Gott hat sich einfach entschieden, die Verwaltung der Weltgefüge durch diesen Rat zu organisieren. Das ist ein Verwaltungssystem.
Das ist spannend. Taucht das denn in der Bibel noch woanders auf oder ist das nur bei Hiob so?
Oh, das taucht an mehreren Stellen auf. Wenn wir andere Passagen der hebräischen Bibel betrachten, sehen wir, wie tief dieses administrative Konzept verwurzelt ist.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel in 1. Könige 22. Da hat der Prophet Micha eine Vision von exakt diesem Rat.
Okay.
Er sieht Jahwe auf seinem Thron sitzen und das gesamte himmlische Heer steht rechts und links von ihm. Und Jahwe fragt den Rat ganz offen, wer den König Ahab betören soll, damit dieser in eine bestimmte Schlacht zieht und dort fällt.
Er fragt nach Vorschlägen.
Genau. Verschiedene Geistwesen treten vor und machen Vorschläge, bis dann einer vortritt und sagt, er werde ein Lügengeist im Mund der Propheten Ahabs sein.
Wahnsinn.
Oder denk an Jesaja 6, da ist Gott im Thronsaal und fragt, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen?
Ah, stimmt, das kenne ich.
Dieser Rat ist also ein absolut fester Bestandteil der damaligen theologischen Vorstellungswelt.
Wobei man da muss man, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung zu den Nachbarkulturen Israels machen, oder?
Absolut, ja.
Weil, wenn wir uns babylonische oder kananitische Mythen ansehen, da bestehen diese Räte ja oft aus völlig rivalisierenden, eifersüchtigen Göttern.
Genau, da gibt es ständig Drama.
Ja, die sabotieren sich gegenseitig und kämpfen um die Vormachtstellung. Aber im biblischen Kontext gibt es diesen Polytheismus in der Ratsstruktur ja gerade nicht.
Richtig.
Jahwe hat die unangefochtene Oberhand und die Ratsmitglieder sind ihm absolut untergeordnet. Die führen quasi nur seine Beschlüsse aus.
Das ist eine entscheidende Differenzierung. Es gibt hier keine Palastrevolte. Alle Anwesenden in diesem Raum sind Teil von Gottes inneren Zirkel und arbeiten streng nach seinen Direktiven.
Okay, aber Moment. Wenn das so ist, dann zwingt uns das ja zu einem logischen Problem.
Welches Problem meinst du?
Naja, wenn das wirklich die höchste Management-Ebene der himmlischen Administration ist, also ein Ort der absoluten Übereinstimmung mit Gottes Willen,
ja,
dann ergibt es doch überhaupt keinen Sinn, dass plötzlich der Teufel, also der ultimative kosmische Rebell, durch die Tür spaziert und ganz gemütlich am wöchentlichen Meeting teilnimmt.
Das stimmt. Das klingt absurd.
Ja. Man lädt doch nicht den Erzfeind des Unternehmens in die Vorstandssitzung ein, um ihm dann auch noch das Mikrofon zu übergeben. Das ruiniert doch die ganze Dynamik der himmlischen Reinheit.
Was hier wirklich faszinierend ist, und das ist genau der Punkt, den Walton macht, ist, dass genau dieser kognitiven Dissonanz unser größtes Interpretationsproblem entspringt.
Okay.
Das Wort Satan löst in unserem kulturellen Gedächtnis einfach sofort diese Assoziation eines gefallenen Engels aus, den Inbegriff des Bösen.
Ja, den Typen mit den Hörnern.
Richtig. Und der hätte in Gottes Rat absolut nichts verloren. Aber um diesen Widerspruch aufzulösen, müssen wir uns die linguistische Ebene des hebräischen Urtextes ansehen.
Was steht da denn genau?
Also die meisten modernen Übersetzungen, die drucken das Wort mit einem großen S. Und das konditioniert unser Gehirn natürlich sofort, es als einen Eigennamen zu lesen. Wie Thomas oder Sarah.
Mhm.
Der hebräische Text tut das aber nicht. Vor dem Wort steht nämlich der bestimmte Artikel H.
Hier wird das jetzt richtig interessant, weil ein bestimmter Artikel verändert ja die gesamte Grammatik.
Genau.
Wenn dort H steht, also der, dann lesen wir ja nicht Satan ist gekommen, sondern der Satan ist gekommen.
Exakt.
Und das schließt einen Eigennamen faktisch aus.
Wow.
Also ist das ist also so, als würden wir jemanden in einem Gerichtssaal immer nur den Staatsanwalt nennen.
Ja, gutes Beispiel.
Und Jahrhunderte später lesen die Leute diese Gerichtsakten und denken plötzlich, der Vorname von diesem Typen war buchstäblich Staatsanwalt.
Ganz genau so ist es.
Das verzerrt ja den kompletten Kontext. Wir sprechen hier also von einem Titel oder einer Berufszeichnung.
Eine exzellente Übertragung auf unsere heutigen Strukturen, ja. Das hebräische Wort Satan beschreibt eine Rolle. Es kann sowohl als Verb als auch als Substantiv verwendet werden.
Okay, und was bedeutet es wörtlich?
In seiner verbalen Form bedeutet es schlicht, sich jemandem in den Weg zu stellen, sich zu widersetzen oder als Gegner aufzutreten.
Also nichts mit Dämonen?
Nein, überhaupt nicht. In dieser linguistischen Wurzel liegt absolut nichts Dämonisches oder inhärent Böses. Es ist ein völlig neutraler Begriff für jemanden, der eine herausfordernde oder anklagende Position einnimmt.
Krass.
Dr. Walton verdeutlicht das in seiner Forschung durch verschiedene Beispiele aus dem Alten Testament, wo ganz normale Menschen diese Rolle übernehmen.
Warte, Menschen werden als Satan bezeichnet?
Ja.
Wenn der Begriff neutral ist, dann müssten wir ihn ja folglich auf ganz alltägliche Situationen anwenden können, oder?
Richtig.
Politische oder militärische Gegner könnten demnach als Satan bezeichnet werden, ohne dass ihnen irgendwie übernatürliche Bösartigkeit zugeschrieben wird.
Und genau das finden wir im Text. Als König Salomo in seiner Herrschaft von anderen Königen militärisch herausgefordert wird, bezeichnet der hebräische Text diese menschlichen politischen Gegner als Satan.
Ach was?
Ja. Oder ein menschlicher Ankläger in einem ganz gewöhnlichen Gerichtsverfahren, der ist auch ein Satan.
Das ändert echt alles.
Aber das eindrücklichste Beispiel, das Waltons Argumentation untermauert, Das findet sich im 4. Buch Mose, in Kapitel 22, in der Geschichte von Bileam.
Oh, die Geschichte mit dem Propheten und der sprechenden Eselin.
Genau die. Bileam ist auf dem Weg, um das Volk Israel gegen Gottes Willen zu verfluchen.
Ja.
Er reitet auf seiner Eselin und Gott entbrennt in Zorn über diesen Weg. Um ihn aufzuhalten, positioniert Gott seinen eigenen Engel auf dem Pfad.
Mhm. Der Engel mit dem Schwert.
Richtig. Die Eselin sieht den Engel des Herrn mit einem gezückten Schwert in der Hand auf dem Weg stehen und weicht auf das Feld aus. Und jetzt wird es spannend.
Was steht im Text?
Der hebräische Text beschreibt die Rolle dieses Engels in diesem Moment sehr, sehr spezifisch. Er sagt nicht einfach, der Engel stand im Weg. Er sagt, der Engel des Herrn stellte sich ihm als Satan entgegen.
Was? Der Engel Gottes agiert als Satan?
Ja, wörtlich.
Wow, das sprengt das moderne theologische Paradigma völlig. Ich meine, wenn ein Heiliger im Auftrag Gottes handelnder Engel die Funktion eines Satan einnehmen kann.
Ja.
Es ist einfach die Beschreibung einer blockierenden, konfrontativen Handlung. Kein Ausdruck einer dunklen Natur.
Besser hätte man es nicht zusammenfassen können. Wir finden diese funktionale Nutzung des Wortes übrigens auch in Sacharja 3 und in 1. Chronik 21, wo es ebenfalls um himmlische Ankläger geht.
Okay.
Aber insgesamt taucht diese Rolle im gesamten Alten Testament einfach viel zu selten auf, um daraus das detaillierte Profil eines kosmischen Herrschers der Unterwelt zu konstruieren.
Das heißt, die Figur, die im Buch Hiob vor Gott tritt, ist schlichtweg nicht der Teufel.
Richtig. Und um uns von unseren eigenen kulturellen Assoziationen zu lösen, schlägt Walton vor, diese Figur am besten ausschließlich als den Herausforderer zu bezeichnen.
Der Herausforderer?
Ja.
Das erfordert echt ein radikales Umdenken. Wenn wir jetzt mal diese ganze Vorstellung von Hörnern, Dreizack und bösartiger Rebellion aus dem Himmelssaal verbannen.
Weg damit, ja.
Dann müssen wir die Motivation dieser Figur ja völlig neu bewerten, oder?
Absolut.
Wenn dieser Herausforderer ein legitimes Mitglied des himmlischen Rates ist, das gerade von seiner Patrouille auf der Erde zurückkehrt, dann ist seine Konfrontation mit Gott ja gar kein bösartiger Angriff.
Nein, überhaupt nicht.
Sondern einfach Teil seiner administrativen Pflicht. Er agiert hier quasi als, ja, wie so ein Systemprüfer, ein Wirtschaftsprüfer für Gottes moralisches Belohnungssystem.
Diese Beobachtung trifft den philosophischen Kern des gesamten Buches. Überleg mal, als Gott Hiob als den aufrichtigsten, tadellosesten Menschen auf Erden präsentiert.
Ja.
Da widerspricht der Herausforderer den Fakten gar nicht. Er stellt Hiobs aktuelles Verhalten nicht in Frage.
Stimmt, er sagt nicht, Hiob lügt oder so.
Genau. Was er in Frage stellt, ist das System, das dieses Verhalten hervorbringt.
Ah.
Er sagt zu Gott, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht eine Hecke um ihn und sein Haus und alles, was er hat, gezogen?
Er analysiert also das System selbst.
Ja. Er analysiert das sogenannte Vergeltungsdogma. Das ist die theologische Annahme, dass gerechtes Verhalten immer mit Wohlstand, Gesundheit und Segen belohnt wird.
Was aus der Perspektive eines Prüfers ja eine extrem scharfsinnige und legitime Frage ist.
Total.
Weil, wenn ein System so aufgebaut ist, dass wirklich jeder Akt der Gerechtigkeit unmittelbar mit finanziellen, familiären oder gesundheitlichen Boni belohnt wird.
Dann was?
Dann ist es doch völlig unmöglich, die wahre Motivation eines Menschen zu messen.
Richtig.
Ist Hiob wirklich gut, weil er Gott liebt? Oder ist er einfach nur ein brillanter Geschäftsmann, der den kosmischen Algorithmus verstanden hat?
Das ist die Frage aller Fragen in diesem Buch. Der Herausforderer wirft Gott im Grunde vor, dass dessen Belohnungssystem echte, interessenlose Frömmigkeit völlig unmöglich macht.
Weil die Leute Gott nicht wegen seiner selbst anbeten.
Genau, sondern wegen der Dividende.
Wow. Aber warte mal, das bedeutet ja, er ist gar nicht dieses böse Monster, das aus Spaß Menschen quält?
Nein. Diese theologische Untersuchung ist der einzige Grund für den Test. Der Herausforderer agiert nicht aus Hass auf Hiob.
Hiob ist für ihn einfach nur ein Präzedenzfall.
Ein Fallstudie. Der ultimative Stresstest für das System.
Ja, weil wenn der frömmste Mensch der Welt unter dem Entzug seiner Segnungen zusammenbricht und Gott verflucht,
dann ist bewiesen, dass das System fehlerhaft ist und dass niemand Gott um seiner selbst willen dient. Der Herausforderer macht hier einfach nur gewissenhaft seinen Job.
Okay. Das leuchtet total ein. Aber wenn der Text in seinem historischen Kontext so glasklar eine administrative, philosophische Funktion beschreibt, ne?
Mhm.
Das zwingt uns doch unweigerlich zu der Frage nach der historischen Transformation.
Wie meinst du das?
Naja, wie und wann wurde denn aus diesem himmlischen Wirtschaftsprüfer, der völlig legitime theologische Fragen stellt, der Inbegriff des absolut Bösen, den wir heute in der Popkultur und der Theologie kennen? Irgendwann muss diese Metamorphose ja stattgefunden haben.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verknüpfen, diese Entwicklung vollzog sich primär in der Zeit des Zweiten Tempels.
Also grob in den Jahrhunderten zwischen dem Alten und dem Neuen Testament.
Ganz genau. In dieser Epoche entstand eine immense Menge an sogenannter pseudoepigraphischer Literatur.
Was genau ist das?
Schriften wie zum Beispiel das Henochbuch oder das Buch der Jubiläen. Die wurden nicht in den biblischen Kanon aufgenommen, waren aber extrem populär.
Okay.
Und das jüdische Volk stand in dieser Zeit unter massiver Fremdherrschaft. Erst durch die Perser, dann die Griechen und schließlich die Römer.
Eine extrem harte Zeit.
Absolut. Und in der Auseinandersetzung mit diesen Kulturen, insbesondere durch Einflüsse des persischen Dualismus, wo sich ein guter und ein böser Gott auf Augenhöhe bekämpfen, begann sich das jüdische theologische Denken stark zu verändern.
Braucht doch ein Modell, das dieses immense Ungerechtigkeitserlebnis erklärt, oder?
Richtig.
Ein dualistisches Modell, in dem eine personifizierte böse Macht für das ganze Leid verantwortlich ist, das bietet ja eine narrative Entlastung.
Es macht die Welt ein Stück weit begreifbarer. Man begann also, die funktionale Rolle des Satans aus älteren Texten mit diesen völlig neuen Konzepten von kosmischer Rebellion und Dämonologie aufzuladen.
Bis dann irgendwann aus dem Titel der Satan der Eigenname Satan wurde.
Exakt. Und genau diese später entwickelte dualistische theologische Brille haben wir dann nachträglich genommen und über das uralte Buch Hiob gelegt.
Wir lesen also etwas in den Text hinein, das für die ursprünglichen israelitischen Autoren schlichtweg gar nicht existierte.
Genau. Und die Konsequenz aus dieser historischen Rückübersetzung, die ist massiv.
Ja, das glaube ich. Denn wenn wir unsere moderne Teufelsvorstellung aus dem Buch Hiob entfernen und anerkennen, dass der Herausforderer nur ein loyaler Beamter ist, der einen Stresstest durchführt,
ja,
dann entfällt ja unser traditioneller Sündenbock für Hiobs Leid.
Und das führt uns direkt in Kapitel 2 zu einer Wahrheit, die viele Leser zutiefst irritiert.
Weil, ja, wer trägt denn dann die Verantwortung, wenn der Teufel nicht existiert, um die Schuld auf sich zu nehmen? Wer ist dann schuld am Tod von Hiobs Kindern, an dem Verlust seines Besitzes und dieser entsetzlichen Krankheit?
Der Text ist in dieser Hinsicht beunruhigend eindeutig. Er schützt uns nicht vor der harten Realität.
Okay.
Es gibt in diesen Passagen kein teuflisches Gelächter, keine bösartige Schadensfreude aus der Unterwelt. Der Herausforderer lügt nicht und er versucht Hiob auch nicht zu verführen.
Er führt nur Befehle aus.
Er handelt ausschließlich innerhalb der Parameter, die ihm vorgegeben werden. Gott delegiert die Ausführung an den Herausforderer, aber er, Gott, übernimmt die absolute, ungeteilte Verantwortung für die Zerstörung.
Steht das da so explizit?
Ja. In Kapitel 2 sagt Gott zum Herausforderer wörtlich: Du hast mich aufgereizt, ihn ohne Grund zu verderben.
Wow.
Gott nimmt die Urheberschaft des Leids vollständig auf sich.
Komplett.
Also, was bedeutet das nun alles? Das spiegelt sich ja auch in der Reaktion aller Beteiligten auf der Erde wider, oder?
Wie meinst du das?
Naja, wenn wir Hiob spätere Klagen lesen oder die endlosen Argumente seiner Freunde hören.
Ja. Einziges Mal auf die Idee, dass ein bösartiger Dämon oder der Teufel hinter all dem stecken könnte.
Das ist ein hervorragender Punkt. Niemand von ihnen redet über Dämonen.
Hiobs gesamter Kampf, sein Ringen, seine Verzweiflung und vor allem seine Wut, die richten sich alle ausschließlich an Gott. Er zitiert Gott vor ein fiktives Gericht, nicht den Teufel.
Und der Erzähler des Buches bestätigt diese Sichtweise am Ende sogar nochmal ausdrücklich, wenn dort von all dem Bösen gesprochen wird, das Gott über Hiob gebracht hatte.
Das ist schon heavy.
Was für moderne Leser oft besonders schwer auszuhalten ist, ist die emotionale Distanz in dieser himmlischen Ratssitzung.
Inwiefern?
Weder der Herausforderer noch Gott zeigen in dem Moment, in dem Hiobs Leben demontiert wird, irgendeine emotionale Regung von Mitleid.
Es gleicht also einer sterilen, klinischen Versuchsanordnung.
Genau. Und das fordert natürlich unsere romantisierten oder weich gezeichneten Vorstellungen von göttlichem Handeln massiv heraus.
Das führt unweigerlich zu der Frage nach dem Warum.
Selbstverständlich.
Warum ist es für unser Verständnis der eigentlichen Botschaft so kritisch, diese theologische Korrektur überhaupt vorzunehmen?
Das ist die wichtigste Frage.
Weil, wenn das Endresultat am Ende dasselbe ist, Hiob verliert alles, was verlieren wir dann, wenn wir einfach weiterhin am Bild des quälenden Teufels festhalten? Warum drängt Walton so sehr darauf, das zu ändern?
Weil wir, wenn wir an dem Bild des Teufels festhalten, den Herausforderer fälschlicherweise zum Hauptdarsteller einer Geschichte machen, in der er eigentlich nur eine Requisite ist.
Okay, eine Requisite.
Seine theologische Bedeutung für die Gesamtaussage des Textes ist verschwindend gering. Nach dem Prolog, also in den ersten beiden Kapiteln, verschwindet er spurlos aus dem Buch.
Stimmt, der taucht danach nie wieder auf.
Er wird nie wieder erwähnt. Er ist, literarisch betrachtet, lediglich der Bühnenarbeiter, der die Kulisse für die eigentliche intellektuelle Auseinandersetzung aufbaut, das Licht anknipst und dann die Bühne wieder verlässt.
Das heißt, wir haben uns so sehr auf einen vermeintlichen Superschurken konzentriert, der nur einen kurzen Gastauftritt hat, dass wir das eigentliche Drama verpasst haben.
Ganz genau. Das wirft eine wichtige Frage auf. Wir lesen das Buch plötzlich als eine Blaupause für spirituelle Kriegsführung oder als Erklärung für den Ursprung des Bösen.
Obwohl der Autor uns eine völlig andere Lektion erteilen wollte.
Richtig. Walton betont unmissverständlich, dass das Buch Hiob uns keine Erklärung für das Leid oder die Existenz des Bösen in der Welt liefert. Es rät uns sogar ausdrücklich davon ab, einen externen Sündenbock für unsere Tragödien zu suchen.
Worum geht es dann im Kern?
Es geht einzig und allein darum, herauszufinden, ob Hiobs Integrität dem Test standhält. Ist ein Mensch in der Lage, Gott die Treue zu halten, wenn der gesamte Vergeltungsmechanismus zusammenbricht?
Wenn also alle Segnungen verschwinden?
Ja, und nur noch unerklärliches Leid übrig bleibt. Leid ist in dieser spezifischen literarischen Konstruktion das einzige Werkzeug, das stark genug ist, um den wahren Kern menschlicher Frömmigkeit zu prüfen.
Das Buch handelt also nicht von Gott gegen den Teufel?
Nein, es handelt von Gott, Hiob und der extrem schwer zu ertragenden Realität unverdienten Leidens in einer Welt, die von einem souveränen Gott regiert wird.
Wahnsinn. Diese literarische und historische Untersuchung, die zwingt uns wirklich dazu, antike Texte in ihrer eigenen, oft sehr rauen Kultur stehen zu lassen.
Absolut.
Anstatt sie einfach so weich zu zeichnen, dass sie in unser modernes theologisches Wohlfühlraster passen, ne?
Das ist der Fehler, den wir oft machen.
Wir haben heute echt ein gewaltiges Fundament abgerissen und komplett neu strukturiert. Lass uns die zentralen Erkenntnisse noch einmal für alle verdichten.
Sehr gerne.
Also, erstens zeigt die hebräische Grammatik durch den bestimmten Artikel ha, dass Hasatan kein Eigenname, sondern eine Berufsbezeichnung oder Rolle ist.
Richtig.
Zweitens ist dieser Herausforderer kein gefallener Engel, sondern ein ganz reguläres Mitglied des himmlischen Rates, das im Auftrag Gottes das moralische Belohnungssystem auf der Erde prüft.
Mhm.
Drittens ist die Frage nach Hiobs Motivation keine bösartige Anfeindung, sondern ein legitimer philosophischer Stresstest. Und der wichtigste Punkt. Wir dürfen unsere spätere dualistische Vorstellung vom Teufel nicht in dieses alte Buch hineinlesen.
Weil wir sonst die Verantwortung Gottes für das Leiden verwässern und den wahren Kern der Geschichte völlig verfehlen. Diese Zusammenfassung greift die Essenz von Waltons Forschung wirklich perfekt auf.
Danke.
Es erfordert Mut, sich diesen Texten ohne die schützenden Schichten späterer Interpretation zu nähern.
Ein Mut, der uns nicht nur intellektuell bereichert, sondern der auch tief in unsere eigene Lebenserfahrung eingreift. Und genau diesen Gedanken möchte ich dir, der du uns gerade auf dieser intensiven Reise begleitet hast, für die kommenden Tage mitgeben.
Ein sehr wichtiger Gedanke.
Wir klammern uns alle gerne an Feindbilder. Wenn eine Krankheit zuschlägt, Karrieren zerbrechen oder Schicksalsschläge uns den Atem rauben, dann bietet der Gedanke an einen Angriff des Bösen eine tröstliche Erklärung.
Es macht es erträglicher.
Ja.
Es hält unser Bild von einem rein wohlwollenden Gott sauber. Aber wenn das Buch Hiob uns genau diesen Sündenbock verweigert, wenn es die letztendliche, unteilbare Verantwortung für unerklärliches, unverdientes Leid direkt vor die Füße der göttlichen Souveränität legt, wie verändert das deine eigene Reaktion in Krisenzeiten?
Das ist die große Herausforderung.
Wenn das Leben dir das nächste Mal völlig unverschuldet den Boden unter den Füßen wegzieht und es keinen Teufel gibt, den du dafür verantwortlich machen kannst, wie ehrlich und wie hart bist du bereit, mit der einzigen Instanz ins Gericht zu gehen, die noch übrig bleibt? Wen machst du dann verantwortlich?
Eine Frage, die keine schnellen Antworten lässt. Die Hiob aber am eigenen Leib ausagieren musste. Und die uns alle irgendwann in die theologische Realität zwingt.
Danke, dass du bei dieser tiefgründigen Untersuchung dabei warst und dich nicht vor den ganz schweren Fragen gescheut hast. Bis zu unserem nächsten Deep Dive.